From the Conference Center Theater
aus dem
in Salt Lake City.
Des Konferenzzentrums am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Schwesternversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Die Musik in dieser Versammlung kommt von verschiedenen Chören aus früheren Schwesternversammlungen. Frauen und junge Damen aus allen Teilen der Welt sind eingeladen, diese Übertragung anzusehen, um Rat und Weisung von Führern und Führerinnen der Kirche zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Bonnie H. Gordon, Präsidentin der jungen Damen, leitet diese Versammlung.
Dear sisters, it is a joy to welcome you.
Es ist eine Freude, Sie zur Schwesternversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage willkommen zu heißen. Präsident Russell M. Nelson, der bei der Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, die Leitung zu übernehmen. Mein Name ist Bonnie H. Corden. Ich bin derzeit Präsidentin der Jungen Damen. Es freut mich sehr, heute Abend mit Ihnen zusammen zu sein. Wir sind für die Technik dankbar, die solch eine herrliche weltweite Versammlung ermöglicht. Wir hoffen, dass Sie spüren, wie lieb wir eine jede von Ihnen haben. Wir sind dankbar, dass heute Abend die erste Präsidentschaft sowie Mitglieder des Führungsrats für Priestertum und Familie zugegen sind. Ebenfalls auf dem Podium Platz genommen haben die Präsidentschaften der Primarvereinigung der Jungen Damen und der Frauenhilfsvereinigung. Die Musik in dieser Versammlung wurde früheren Schwesternversammlungen entnommen. Sie wird von unterschiedlichen Chören mit deren Dirigenten und Organisten dargeboten. Der Chor eröffnet die Versammlung mit dem Lied »Die Jugend Zions«. Danach spricht Schwester Liz Dager vom Hauptausschuss der jungen Damen das Anfangsgebet.
Thank you. Our dear Father in heaven,
unser lieber Vater im Himmel, wir sind dankbar für die Möglichkeit, dass wir uns versammeln dürfen, um die Botschaften von unserem Propheten zu hören. Wir möchten dich bitten, sie mit deinem Geist zu segnen. Wir kommen zu dir während Chaos und wir suchen nach Frieden und nach Führung und Leitung, dass wir wissen können, wie wir bessere Nachfolger von Jesus Christus sein können. Wir sind dankbar für das Wissen von der Wiederherstellung. Und wir wissen, welche Verantwortung mit diesem Wissen kommt. Hilf uns, dass wir das mit allen teilen können. Wir bitten dich, uns zu segnen mit deinem Geist und uns zu segnen, dass wir den Mut haben und die Möglichkeit haben, deine Macht zu benutzen und zu fühlen. Wir lieben dich und wir lieben deinen Sohn und wir sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.
We will now be blessed to hear from Sister Sharon Eubank.
Von Schwester Sharon Eubank zu hören, der ersten Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung. Ihr folgt Schwester Rebecca M. Craven, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Jungen Damen. Danach spricht Schwester Christina B. Franco, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Nach Schwester Frankos Worten singen wir gemeinsam mit dem Chor die erste und dritte Strophe des Liedes Ich bin ein Kind von Gott, Nummer 102 im Gesangbuch.
Gordons Mutter versprach ihm einen Kuchen, wenn er seine Aufgaben im Haushalt erledigen würde. Seinen Lieblingskuchen, nur für ihn. Gordon machte sich daran, mit seinen Aufgaben fertig zu werden und seine Mutter rollte den Teig aus. Da kam seine ältere Schwester Kathy mit einer Freundin ins Haus. Sie sah den Kuchen und fragte, ob sie und ihre Freundin ein Stück haben durften. Nein, meinte Gordon, das ist mein Kuchen. Mama hat ihn für mich gebacken. Ich musste ihn mir verdienen. Kathy fauchte ihren kleinen Bruder an. Er sei ja so egoistisch und geizig. Wieso konnte er nicht einfach etwas abgeben. Als Kathy einige Stunden später die Autotür öffnete, um ihre Freundin nach Hause zu bringen, lagen da auf dem Sitz zwei ordentlich gefaltete Servietten, darauf zwei Gabeln und auf je einem Teller ein großes Stück Kuchen. Dieses Erlebnis erzählte Kathy auf Gordons Beerdigung als Beleg dafür, dass ihr Bruder bereit gewesen war, sich zu ändern und zu denen nett zu sein, die es nicht unbedingt verdient hatten. 1842 arbeiteten die Heiligen mit aller Kraft am Bau des Nauvoo-Tempels. Nach Gründung der Frauenhilfsvereinigung im März nahm der Prophet Joseph Smith oft an den Versammlungen der Frauen teil, um sie auf die heiligen, sie einigenden Bündnisse vorzubereiten, die sie schon bald im Tempel eingehen würden. Am 9. Juni sagte der Prophet, er werde Barmherzigkeit predigen. Angenommen, Jesus Christus und die Engel erhöben wegen etwas geringfügigem Einwände gegen uns. Was würde aus uns werden? Wir müssen barmherzig sein und über Kleinigkeiten hinwegsehen. Präsident Smith fuhr fort, es betrübt mich, dass unsere Gemeinschaft so oberflächlich ist. Wenn ein Mitglied leidet, müssen es doch alle merken. Sind wir in unseren Empfindungen eins, dann erlangen wir Kraft durch Gott. Diese Aussage traf mich wie ein Blitz. Sind wir in unseren Empfindungen eins, dann erlangen wir Kraft durch Gott. Diese Welt ist nicht so, wie ich sie gern hätte. Es gibt vieles, was ich ändern und verbessern möchte. Und ehrlich gesagt, gegen das, was ich mir erhoffe, gibt es so viel Widerstand, dass ich mich bisweilen machtlos fühle. Kürzlich habe ich mir ein paar tiefgründige Fragen gestellt. Wie kann ich meine Mitmenschen besser verstehen? Wie kann ich dazu beitragen, dass wir in unseren Empfindungen eins sind, wo wir doch alle so unterschiedlich sind? Zu welcher Kraft von Gott hätte ich Zugang, wenn ich nur etwas mehr Einigkeit mit anderen hätte? Meine intensiven Überlegungen habe ich mich zu drei Anregungen geführt. Vielleicht sind sie auch Ihnen nutzen. Seien wir barmherzig. In Jakob 2, Vers 17 lesen wir, gedenkt eurer Brüder und Schwestern wie euer selbst und seid vertraut mit allen und freigebig mit eurer Habe, sodass sie reich sein können, gleich wie ihr. Ersetzen wir das Wort Habe doch einmal durch Barmherzigkeit. Seid freigebig mit eurer Barmherzigkeit, sodass sie reich sein können, gleich wie ihr. Bei Habe denken wir oft an Lebensmittel oder Geld. Doch wenn es darum geht, sich um andere zu kümmern, brauchen wir alle vielleicht etwas mehr Barmherzigkeit. Meine FAV-Leiterin sagte vor kurzem, ich verspreche Ihnen eines, Ihr Name ist bei mir gut aufgehoben. Ich werde nur das Allerbeste in Ihnen sehen. Ich werde über Sie nie etwas Unfreundliches sagen oder etwas, was Sie nicht erbaut. Ich bitte Sie, sich mir mir gegenüber genauso zu verhalten, denn ehrlich gesagt habe ich furchtbare Angst davor, Sie zu enttäuschen. Bitte erkennen Sie daher gegenseitig an, dass wir in schweren Lebensumständen das Beste tun, was wir können. Joseph Smith sagte den Schwestern an einem Junitag 1842, wenn mir jemand auch nur das geringste Maß an Freundlichkeit und Liebe erweist, welch machtvollen Einfluss hat dies doch auf meinen Geist? Je näher wir unserem himmlischen Vater kommen, umso mehr sind wir bereit, für Seelen, die zugrunde gehen, Mitgefühl zu empfinden. Wir möchten sie auf unsere Schulter nehmen und ihre Sünden unter uns werfen. Meine Worte gelten dieser ganzen gesamten Vereinigung. Wenn ihr wollt, dass Gott barmherzig zu euch ist, dann seid zueinander barmherzig. Dieser Rat galt konkret der Frauenhilfsvereinigung. Urteilen wir doch nicht übereinander, verletzen wir einander nicht mit Worten. Heben wir den Namen unserer Mitschwestern gut bei uns auf und handeln wir barmherzig aneinander. Bringen wir unser Boot zum Gleiten. 1936 reiste eine bis dato unbekannte Rudermannschaft der University of Washington nach Deutschland, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Die USA litten schwer unter der Weltwirtschaftskrise. Die Ruderer kamen aus der Arbeiterklasse. Ihre Heimatstädtchen, die von Bergbau und Holzwirtschaft lebten, hatten ein bisschen Geld gespendet, damit sie nach Berlin reisen konnten. Alles im Wettkampf schien sich gegen sie zu wenden. Doch plötzlich geschah etwas bei dem Rennen. Das Boot glitt perfekt übers Wasser, wie die Ruderer sagen. In dem Buch The Boys on the Boat wird das so beschrieben. Manchmal geschieht etwas, was man nicht oft erreicht und was sich nur schwer beschreiben lässt, das perfekte Dahingleiten. Das gelingt nur, wenn alle in vollendetem Einklang rudern und jeder Handgriff synchron ist. Die Ruderer müssen ihren starken Unabhängigkeitsdrang zügeln und gleichzeitig an ihren individuellen Fähigkeiten festhalten. Klone gewinnen kein Rennen. Die gute Mischung macht eine gute Mannschaft aus. Einer gibt die Kommandos, einer verfügt über Kraftreserven, einer kämpft bis zum Umfallen, einer ist der Ruhepol. Kein Ruderer ist wichtiger als der andere. Sie alle werden im Boot gebraucht. Doch wenn Sie gut zusammenrudern wollen, müssen Sie sich gegenseitig auf das, was Sie brauchen und können, einstellen. Wer kürzere Arme hat, streckt sich ein wenig mehr. Wer längere Arme hat, streckt sich nicht gar so sehr. Unterschiede können sich als Vorteil erweisen statt als Nachteil. Nur dann kommt es einem so vor, als gleite das Boot wie von allein übers Wasser. Nur dann weicht der Schmerz vollends dem Hochgefühl. Das perfekte Dahingleiten hat etwas von Poesie. Großen Hindernissen zum Trotz fand diese Mannschaft den perfekten Einklang und gewann. Die jungen Ruderer freuten sich unbändig über die Goldmedaille, doch die Einheit, die sie an jenem Tag erlebt hatten, war etwas Heiliges, was sie ihren Lebtag nicht vergaßen. Das Schlechte so schnell entfernen, wie das Gute wachsen kann. In dem wunderschönen Gleichnis in Jakob 5 pflanzt der Herr des Weingartens einen guten Baum auf guten Boden. Mit der Zeit verdirbt der Baum jedoch und bringt wilde Früchte hervor. 8-mal sagt der Herr des Weingartens, es schmerzt mich, dass ich diesen Baum verlieren soll. Der Diener sagt zum Herrn des Weingartens, verschone den Baum noch eine kleine Weile. Und der Herr antwortet, ja, ich werde ihn noch eine kleine Weile verschonen. Dann erfolgt eine Anweisung, die wir alle darauf beziehen können, wie wir unser eigenes Weingärtchen umgraben und nach guten Früchten Ausschau halten können. Entfernt die schlechten gemäß dem Wachstum der guten. Einigkeit kommt nicht auf wundersame Weise zustande. Man muss etwas dafür tun. Der Weg dorthin ist schwierig, zuweilen unbequem und wir kommen nur schrittweise voran, wenn wir das Schlechte gerade einmal so schnell entfernen, wie das Gute wächst. Bei unseren Anstrengungen, Einigkeit zu schaffen, sind wir niemals allein. In Jakob 5 heißt es weiter, die Diener gingen hin und arbeiteten mit allen Kräften und der Herr des Weingartens arbeitete auch mit ihnen. Jeder von uns wird noch tiefe Verletzungen erleben, Sachen, die eigentlich nie geschehen sollten. Jeder von uns wird von Zeit zu Zeit auch zulassen, dass Stolz und Hochmut die von uns hervorgebrachten Früchte verderben. Doch Jesus Christus ist in allem unser Erretter. Seine Macht reicht hinab bis zum tiefsten Punkt und steht uns verlässlich bereit, wenn wir uns an ihn wenden. Wir alle flehen wegen unserer Sünden und unseres Versagens um Barmherzigkeit. Und er schenkt sie uns freigebig, bittet uns aber auch anderen mit derselben Barmherzigkeit und mit Verständnis zu begegnen. Gerade heraus sagt Jesus, seid eins und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Sind wir aber eins, können wir ein Stückchen von unserem Kuchen abgeben oder unsere individuellen Talente beim Rudern so einbringen, dass wir im perfekten Einklang dahingleiten. Dann sind wir eins, dann sind wir sein und er wird uns helfen, das Schlechte so schnell zu entfernen, wie das Gute wächst. Verheißung eines Propheten. Noch stehen wir vielleicht nicht dort, wo wir sein wollen, und wir sind noch nicht der Mensch, der wir einmal sein werden. Ich glaube, die Änderungen, die wir an uns selbst und an Gruppen, denen wir angehören, vornehmen möchten, kommen weniger durch Aktivismus zustande, als vielmehr dadurch, dass wir Tag ein, Tag aus bemüht sind, einander zu verstehen. Weshalb? Weil wir Zion errichten, ein Volk, das eines Herzens und eines Sinnes ist. Als Frauen im Bund mit Gott haben wir einen weitreichenden Einfluss. Wir üben ihn in alltäglichen Situationen aus. Wenn wir mit einer Freundin in den Heiligen Schriften lesen, die Kinder ins Bett bringen, im Bus, mit dem Nebenmann reden, mit einer Kollegin eine Präsentation vorbereiten, wir sind imstande, Vorurteile ab- und Einigkeit aufzubauen. Die FAV und die jungen Damen sind nicht bloß Unterrichtsklassen. Dort können wir auch Unvergessliches leben, wenn nämlich ganz unterschiedliche Frauen alle ins selbe Boot steigen und gemeinsam rudern, bis wir im Einklang dahin gleiten. Meine Aufforderung lautet: Seien Sie Teil einer kollektiven Kraft, die die Welt zum Guten verändert. Unsere auf Bündnissen beruhende Aufgabe ist es, uns anderen zuzuwenden, die herabgesunkenen Hände emporzuheben, sich abmühende Menschen auf den Rücken oder in die Arme zu nehmen und sie zu tragen. Zu wissen, was zu tun ist, ist gar nicht so kompliziert. Nur stehen uns dabei oft selbstsüchtige Interessen im Weg und wir müssen uns aufraffen. Die Frauen dieser Kirche haben ein unbegrenztes Potenzial, die Gesellschaft zu verändern. Ich bin mir geistig völlig sicher, wenn wir uns bemühen, in unseren Empfindungen eins zu sein, rufen wir die Macht Gottes herab, der unsere Anstrengungen vervollständigen wird. Als die Kirche der Offenbarung über das Priestertum von 1978 gedachte, sprach Präsident Russell M. Nelson in seiner Eigenschaft als Prophet einen eindrucksvollen Segen aus. Ich segne alle, die zuhören, und bete darum, mögen wir alle belastenden Vorurteile überwinden und untadelig mit Gott und miteinander in vollkommenen Frieden und Einklang wandeln. Mögen wir diesen Segen eines Propheten dazu nutzen, durch unsere individuellen und kollektiven Anstrengungen die Einigkeit in der Welt zu vergrößern. Ich gebe Zeugnis mit den Worten, die der Herr Jesus Christus in seinem demütigen, zeitlosen Gebet sprach. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Sisters, it is such a joy to be with you.
Schwestern, es ist solch eine Freude, in dieser Konferenzversammlung mit Ihnen zusammen zu sein. Stellen Sie sich vor, eine Frau möchte auf einem Markt etwas für 75 Cent kaufen. Gibt sie der Kassiererin einen höheren Betrag als diesen Preis, bekommt sie Wechselgeld heraus. Im alten Amerika sprach König Benjamin zu seinem Volk über die unermesslichen Segnungen, die wir von unserem Erretter Jesus Christus empfangen. Christus erschuf die Himmel und die Erde und all das Schöne, woran wir uns erfreuen. Durch sein liebevolles Sühnopfer bereitet er uns einen Weg, dass wir von Sünde und Tod erlöst werden können. Wenn wir ihm unsere Dankbarkeit zeigen, indem wir gewissenhaft seinen Geboten gemäß leben, segnet er uns unverzüglich, sodass wir stets in seiner Schuld bleiben. Was er uns gibt, ist sehr viel mehr wert als alles, was wir ihm je zurückgeben können. Was können wir also ihm, der den unschätzbaren Preis für unsere Sünden gezahlt hat, geben? Unser Wechselbetrag lautet Wandlung. Wir können ihm zum Geschenk machen, dass wir uns wandeln. Das mag eine Wandlung einer bestimmten Ansicht oder Gewohnheit sein oder dass wir die Richtung ändern, in die wir uns bewegen. Im Gegenzug für den unbezahlbaren Preis, den er für jeden von uns gezahlt hat, bittet uns der Herr um unsere Herzenswandlung. Die Wandlung, die er sich wünscht, kommt nicht ihm, sondern uns selbst zugute. Im Gegensatz zu der Kundin auf dem Markt, die das Wechselgeld, das man ihr hinhält, entgegennimmt, bittet unser barmherziger Erretter uns, unsere Wandlung beizubehalten. Nachdem das Volk König Benjamins Worte gehört hatte, riefen die Menschen aus, ihr Herz habe sich gewandelt. Durch den Geist des Herrn, des Allmächtigen, der in uns eine mächtige Wandlung bewirkt hat, haben wir keine Neigung mehr, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. In den Heiligen Schriften steht nicht, dass sie sofort vollkommen wurden. Vielmehr ließ ihr Wunsch, sich zu ändern, Taten folgen. Ihre Herzenswandlung führte dazu, dass sie den natürlichen Menschen ablegten, dem Heiligen Geist Raum gaben und bestrebt waren, mehr wie Jesus Christus zu werden. Präsident Henry B. Eyring hat erklärt: Wahre Bekehrung hängt davon ab, dass man sich anstrengt, bereitwillig, voller Glauben, ehrlich und zuweilen unter Schmerzen. Dann kann der Herr das Wunder der Reinigung und der Wandlung gewähren. Wenn unsere Anstrengungen mit der Fähigkeit des Erretters, uns zu ändern, zusammenwirken, werden wir ein neues Geschöpf. Als ich jünger war, habe ich mir den Weg zu meinem Ziel, dem ewigen Leben, immer als steilen, senkrechten Pfad vorgestellt, den ich hochgehen musste. Jedes Mal, wenn ich etwas Falsches tat oder sagte, kam es mir vor, als rutsche ich den Pfad hinunter und müsse nochmals ganz von vorne beginnen. Ganz so wie bei dem Leiterspiel für Kinder, wo man, wenn man schon ziemlich weit oben auf dem Spielbrett ist, manchmal auf einem Feld landet, von dem aus man bis zum Anfangsfeld herunterrutscht. Das war so entmutigend. Als ich aber allmählich die Lehre von Christus verstand und erkannte, wie ich sie tagtäglich umsetzen kann, erlangte ich Hoffnung. Jesus Christus hat uns ein durchgängiges Muster dafür gegeben, wie wir uns ändern können. Er fordert uns auf, Glauben an ihn auszuüben, was uns zur Umkehr motiviert. Und dieser Glaube und diese Umkehr bewirken eine Herzenswandlung. Wenn wir umkehren und unser Herz ihm zuwenden, vertieft dies unseren Wunsch, heilige Bündnisse zu schließen und dementsprechend zu leben. Wir harren bis zum Ende aus, indem wir unser Leben lang diese Grundsätze befolgen und den Herrn immer wieder bitten, uns zu wandeln. Bis ans Ende ausharren bedeutet, dass unsere Wandlung bis zum Ende fortdauert. Mir ist mittlerweile klar, dass ich nicht nach jedem Fehlversuch ganz neu anfange, sondern dass ich mich mit jedem Versuch immer weiter ändere. Der Leitgedanke der jungen Damen enthält eine inspirierte Aussage, nämlich: Ich nutze dankbar die Gabe der Umkehr und bemühe mich, jeden Tag besser zu werden. Mögen wir diese wunderbare Gabe dankbar nutzen und uns bewusst bemühen, uns zu ändern. Manchmal hängt das, was wir ändern müssen, mit einer schwerwiegenden Sünde zusammen. Doch meistens gehen unsere Anstrengungen dahin, dass wir unseren Charakter veredeln und uns an den Eigenschaften Jesu Christi ausrichten wollen. Unsere täglichen Entscheidungen fördern oder behindern unseren Fortschritt. Kleine, aber stetige, bewusste Veränderungen helfen uns, besser zu werden. Verlieren Sie nicht den Mut. Veränderung ist ja ein lebenslanger Vorgang. Ich bin dankbar dafür, dass der Herr bei unseren Bemühungen, uns zu ändern, Geduld mit uns hat. Durch Jesus Christus erhalten wir die Kraft, dauerhafte Änderungen vorzunehmen. Wenn wir uns ihm demütig zuwenden, vergrößert er unsere Fähigkeit, uns zu ändern. Nicht nur das Sühnopfer unseres Erretters befähigt uns zu wandeln, sondern bei all unseren Anstrengungen stützt und führt uns auch der Heilige Geist. Er kann uns sogar die Erkenntnis schenken, was genau wir ändern müssen. Außerdem können wir Hilfe und Zuspruch durch Priestertumssegen, Gebet, Fasten und den Tempelbesuch erlangen. Vertrauenspersonen wie Angehörige, Führungsverantwortliche und Freunde können uns ebenfalls bei unseren Bemühungen, uns zu ändern, unterstützen. Als ich 8 Jahre alt war, spielten mein älterer Bruder Lee und ich oft mit Freunden im Geäst eines Baumes, der in der Nachbarschaft stand. Wir genossen die Zeit, die wir gemeinsam mit unseren Freunden im Schatten dieses Baumes verbrachten. Eines Tages fiel Lee vom Baum herunter und brach sich den Arm. Mit dem gebrochenen Arm fiel es ihm schwer, den Baum alleine hochzuklettern. Doch ohne ihn auf dem Baum zu sein, war einfach nicht dasselbe. Daher stützten einige von uns ihn von hinten, während andere ihn an seinem gesunden Arm hochzogen. Und schon saß Lee wieder mit uns auf dem Baum. Der Arm war nach wie vor gebrochen, aber Lee war wieder bei uns und konnte, während der Arm heilte, mit seinen Freunden spielen. Dieses Erlebnis, wie wir auf dem Baum gespielt haben, vergleiche ich gern mit unserem Aktivsein im Evangelium Jesu Christi. Im Schatten der Evangeliumszweige genießen wir viele Segnungen, die uns unseren Bündnissen erwachsen. Einige sind vielleicht vom schützenden Ast ihrer Bündnisse heruntergefallen und brauchen unsere Hilfe, um auf die sicheren Evangeliumszweige zurückklettern zu können. Vielleicht fällt es ihnen schwer, auf sich alleingestellt zurückzukommen. Können wir nicht sanft hier ein bisschen ziehen und dort ein bisschen hochheben, um Ihnen als segensreiche Freunde dabei zu helfen, geheilt zu werden? Wenn Sie sich bei einem Sturz verletzt haben, lassen Sie sich bitte von anderen dabei helfen, zu Ihren Bündnissen und den damit verbundenen Segnungen zurückzukehren. Der Erretter kann bei Ihrer Heilung und Wandlung helfen und Sie sind dabei von Menschen umgeben, denen Sie am Herzen liegen. Hin und wieder begegne ich ganz unerwartet Freunden, die ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe. Manch einer sagt mir, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Jedes Mal, wenn ich das höre, zucke ich etwas zusammen. Ich hoffe doch sehr, dass ich mich im Laufe der Jahre verändert habe. Ich hoffe, ich habe mich seit gestern verändert. Ich hoffe, ich bin etwas gütiger, weniger voreingenommen, mitfühlender. Ich hoffe, ich reagiere schneller, wenn jemand etwas Bestimmtes braucht. Und ich hoffe, ich bin wenigstens ein bisschen geduldiger. Ich wandere sehr gerne in den Bergen, die fast vor meiner Haustür sind. Oft gelangt mir beim Wandern ein Steinchen in den Schuh. Irgendwann halte ich an und schüttle den Schuh aus. Es überrascht mich doch, wie lange ich die Schmerzen ertrage, bevor ich anhalte und mich von dem Ärgernis befreie. Während wir den Weg der Bündnisse entlang gehen, gelangen uns manchmal Steine in Form von schlechten Gewohnheiten, Sünden oder negativen Einstellungen in die Schuhe. Je schneller wir sie ein für alle Mal abschütteln, desto mehr Freude beschert uns unsere Reise durchs Erdenleben. Veränderungen beizubehalten erfordert Anstrengung. Doch ich würde auf meiner Wanderung ja auch nicht anhalten und den Kieselstein, der mich schmerzhaft gedrückt hat und den ich gerade erst entfernt habe, wieder in den Schuh hineinstecken. Ebenso wenig würde ein hübscher Schmetterling, hätte er die Wahl, in seinen Kokon zurückkehren. Ich bezeuge, dass wir uns dank Jesus Christus ändern können. Wir können unsere Gewohnheiten korrigieren, unsere Ansichten ändern und unseren Charakter veredeln, um mehr wie Christus zu werden. Und mit seiner Hilfe können wir die vorgenommene Wandlung beibehalten. Im Namen Jesu Christi. Amen. We can
keep the change. In the name of Jesus Christ. Amen.
Since the beginning of this year,
seit Anfang des Jahres mussten wir schon mit vielen unerwarteten Ereignissen zurechtkommen. Die weltweite Pandemie, die viele das Leben gekostet hat und Einkommensverluste bedeutet, hat die Weltgemeinschaft und Wirtschaft schwer getroffen. Nach Erdbeben, Flächenbränden und Überflutungen in verschiedenen Teilen der Welt und anderen wetterbedingten Katastrophen fühlen sich viele Menschen hilflos, ohne Hoffnung, von Kummer zerrissen und fragen sich, ob ihr Leben je wieder so sein wird wie zuvor. Ich möchte Ihnen zu diesem Gedanken, dass etwas kaputt ist, ein persönliches Erlebnis erzählen. Als unsere Kinder heranwuchsen, wollten sie unbedingt Klavier spielen lernen. Mein Mann Rudi und ich wollten unseren Kindern den Unterricht gerne ermöglichen, doch hatten wir kein Klavier. Ein neues konnten wir uns nicht leisten, also sah sich Rudi nach einem Gebrauchten um. In jenem Jahr überraschte er uns alle an Weihnachten mit einem Klavier. Und im Laufe der Jahre erlernten unsere Kinder das Klavierspielen. Als unsere Söhne älter wurden und ihr Elternhaus verließen, blieb das Klavier nur noch als Staubfänger zurück. Daher verkauften wir es. Einige Jahre vergingen und wir hatten etwas Geld angespart. Eines Tages meinte Rudi, ich glaube, es ist an der Zeit für ein neues Klavier. Ich fragte, wieso das denn, wo doch keiner von uns Klavier spielt? Er erwiderte, naja, wir können doch ein Klavier kaufen, das allein spielen kann. Mit einem iPad kann man es so programmieren, dass es über 4000 Lieder spielt. Auch Lieder aus dem Gesangbuch vom Tabernakelchor, sämtliche PV-Lieder und noch viel mehr. Mein Mann ist ein super Verkäufer, das muss man ihm lassen. Wir kauften also ein schönes, neues, selbstspielendes Klavier und bereits wenige Tage später wurde es uns von zwei großen, starken Männern geliefert. Ich zeigte ihnen, wo es stehen sollte und machte ihnen dann Platz. Es war ein schwerer Digitalflügel und damit er durch die Tür passte, schraubten sie die Beine ab und stellten ihn seitwärts auf einen Rollwagen, den sie mitgebracht hatten. Unser Haus lag an einem kleinen Hang und unglücklicherweise hatte es morgens geschneit, sodass es draußen nass und rutschig war. Ahnen Sie schon, was passierte? Während sie das Klavier den Hang nach oben schoben, rutschte es weg und ich hörte einen lauten Aufprall. Das Klavier war vom Rollwagen gefallen und so wuchtig auf dem Boden gelandet, dass es eine große Kuhle in unserem Rasen hinterließ. Erschrocken fragte ich die Männer, ob sie sich verletzt hatten. Zum Glück war das nicht der Fall. Mit großen Augen sahen sie einander an
und dann mich. Es tut uns so leid, sagten sie. Wir bringen es zum Laden zurück und unser Chef ruft sie dann an. Bald darauf verhandelten der Geschäftsführer und Rudi über die Lieferung eines neuen Klaviers. Mein Mann ist ein gütiger, vergebungsbereiter Mensch. Er sagte dem Geschäftsführer, es sei in Ordnung, wenn der Schaden einfach behoben und dasselbe Klavier noch einmal geliefert würde. Doch der Geschäftsführer bestand auf der Lieferung eines neuen Instruments. Rudi meinte, na, so schlimm kann es doch nicht sein. Reparieren Sie es einfach und bringen Sie es dann wieder her. Der Geschäftsführer erwiderte, aber das Holz ist kaputt und das bedeutet, dass das Klavier nicht mehr denselben Klang hat. Sie bekommen ein neues. Schwestern und Brüder, sind wir nicht alle wie dieses Klavier? Ein bisschen kaputt, angeknackst und lädiert? Und es kommt uns so vor, als würden wir nie mehr so sein wie früher? Doch wenn wir zu Jesus Christus kommen, indem wir Glauben an ihn ausüben, umkehren, Bündnisse schließen und halten, kann alles, was, warum auch immer, kaputt ist, heil gemacht werden. Dieser Vorgang, wodurch wir die heilende Macht Jesu bewusst in Anspruch nehmen, stellt uns nicht nur zu dem Menschen wieder her, der wir waren. Nein, er macht uns besser, wie wir je gewesen sind. Ich weiß, durch unseren Erretter Jesus Christus können wir alle heil und ganz gemacht werden und unseren Zweck erfüllen, genau wie ein nagelneues Klavier mit wunderschönem Klang. Präsident Russell M. Nelson hat erklärt, wenn uns Prüfung überfällt, ist es Zeit, dass wir unseren Glauben an Gott vertiefen, eifrig arbeiten und anderen dienen. Dann wird er unser gebrochenes Herz heilen. Er wird uns inneren Frieden und Trost schenken. Diese herrlichen Gaben können nicht zerstört werden, nicht einmal durch den Tod. Jesus hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Um geheilt zu werden, indem wir zu ihm kommen, müssen wir Glauben an Jesus Christus haben. An Jesus Christus zu glauben bedeutet, dass wir uns uneingeschränkt auf ihn verlassen, also auf seine grenzenlose Macht und Liebe vertrauen. Dazu gehört auch, dass wir an seine Lehren glauben. Wir gehen davon aus, dass er alles versteht, auch das, was wir nicht verstehen. Er weiß, wie er uns helfen kann, über unsere täglichen Schwierigkeiten hinauszuwachsen, weil er jeden Schmerz, jede Bedrängnis und jede Schwäche, die wir erleben, selbst erfahren hat. Wenn wir zu Christus kommen, können wir Freude, Frieden und Trost erleben. Alles, was im Leben schwer und belastend ist, kann durch das Sühnopfer Jesu Christi wiedergut gemacht werden. Der Herr rät uns, blickt in jedem Gedanken auf mich, zweifelt nicht, fürchtet euch nicht. Im Buch Mormon lesen wir, dass Alma und sein Volk unter den Lasten, die man ihnen auferlegte, nahezu zusammenbrachen. Sie flehten den Herrn um Hilfe an, doch dieser nahm die Lasten nicht einfach fort. Stattdessen verhieß er ihnen, und ich werde auch die Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt, selbst nicht während ihr in Knechtschaft seid. Und das werde ich tun, damit ihr später als Zeugen für mich auftrete und damit ihr mit Bestimmtheit wisst, dass ich, Gott, der Herr, mich meines Volkes in seinen Bedrängnissen annehme. Und nun begab es sich, die Lasten, die Alma und seinen Brüdern aufgelegt waren, wurden leicht gemacht. Ja, der Herr stärkte sie, sodass sie ihre Lasten mühelos tragen konnten und sie unterwarfen sich frohgemut und mit Geduld in allem dem Willen des Herrn. Dass der Erretter imstande ist, zu heilen und Lasten leichter zu machen, hat Elder Ted R. Callister wie folgt erläutert. Zu den Segnungen des Sühnopfers zählt, dass wir den stärkenden Beistand des Erretters erhalten können. Jesaja ist wiederholt auf den heilenden, tröstlichen Einfluss des Herrn eingegangen. Er bezeugte, dass der Erretter ein Schutz für den Armen in seiner Not ist, eine Zuflucht vor Unwetter, ein Schatten vor glühender Hitze. Den Bedrückten erklärte Jesaja, dass der Erretter die Macht besitzt, alle Trauernden zu trösten und die Tränen von jedem Gesicht abzuwischen, den Geist der Niedrigen wieder aufleben zu lassen und die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind. Der stärkende Beistand des Herrn ist so umfassend, dass er Schmuck anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten Geistes geben kann. Welch Hoffnung doch dank dieser Verheißungen aufsteigt. Sein Geist heilt, erläutert, ertröstet. Er haucht dem hoffnungslosen Herzen neues Leben ein. Er hat die Macht, all das, was im Leben hässlich, grausam und ohne jeden Wert ist, in etwas unvergleichlich Herrliches und Prächtiges zu verwandeln. Er hat die Macht, aus der Asche der Sterblichkeit alle Schönheit der Ewigkeit zu machen. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass Jesus Christus uns liebt. Er ist unser Erretter und Erlöser, der größte Heiler und ein treuer Freund. Wenn wir uns ihm zuwenden, wird er uns heilen und alles Zerbrochene wieder zusammenfügen. Ich bezeuge, dass dies seine Kirche ist und dass er sich bereit macht, zurückzukehren, um mit Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde zu regieren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This is the Women's Session. Die Schwesternversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you, Sister Eubanks, Sister
Danke,
Craven,
Schwester
and Sister
Eubank,
Franco.
Schwester Craven, Schwester Franco. Schwestern, wie auch die erste Präsidentschaft beten wir für Sie. Wir wissen, dass einem das Leben zeitweise unsicher und ungewiss vorkommt, doch wir wissen auch, dass für den Herrn nichts ungewiss ist. Die vergangenen 6 Monate waren ungewöhnlich schwierig. Die Chance, beieinander zu sein, ist seitdem beeinträchtigt. Und doch kommen wir hier wieder zusammen, dürfen gemeinsam Gott verehren und uns an unserer weltweiten Gemeinschaft der Schwestern erfreuen. Letzten April hat unser geschätzter Prophet, Präsident Russell M. Nelson, uns an dies erinnert. Die zunehmende Finsternis, die mit Bedrängnissen einhergeht, lässt das Licht Jesu Christi nun umso heller erstrahlen. Wir haben miterlebt, wie Sie durch Schriftstudium und Gebet nach dem Licht des Erretters streben. Als Töchter des Bundes sind Sie auf Menschen in Ihrem Umfeld zugegangen, um sie an diesem Licht teilhaben zu lassen, indem sie ihnen dienen. So zeigen Sie Ihren Glauben durch Ihr Handeln. Ihre individuellen Bemühungen haben, wenn man sie insgesamt betrachtet, einen großartigen Einfluss auf die ganze Welt. Unser Erretter Jesus Christus ist wahrhaftig das Leben und das Licht der Welt, das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Mögen wir auch weiter nach seinem Licht streben und andere daran teilhaben lassen, so wie es im jetzt folgenden Video gezeigt wird. Danach haben wir das Vergnügen, von Präsident Henry B. Eyring, dem zweiten Ratgeber der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach ihm spricht Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft.
My beloved sisters,
meine lieben Schwestern, ich freue mich, dass ich in dieser wunderbaren Zeit in der Weltgeschichte diese Ansprache halten darf. Mit jedem Tag nähern wir uns mehr dem herrlichen Augenblick, da der Erretter Jesus Christus wieder auf die Erde kommt. Auch wenn wir ein wenig von den schrecklichen Ereignissen wissen, die seinem Kommen vorausgehen werden, geht uns das Herz vor Freude und Zuversicht über, denn wir kennen auch die herrlichen Verheißungen, die sich erfüllen werden, bevor er zurückkehrt. Als die geliebten Töchter des Vaters im Himmel und als die Töchter des Herrn Jesus Christus in seinem Reich werden sie in den großartigen Zeiten, die vor uns liegen, eine entscheidende Rolle spielen. Wir wissen, dass der Erretter zu einem Volk kommen wird, das gesammelt und vorbereitet worden sein wird, so zu leben wie einst das Volk in der Stadt Henochs. Die Menschen dort waren in ihrem Glauben an Jesus Christus vereint und so vollkommen rein geworden, dass sie in den Himmel aufgenommen wurden. Dies sind die offenbarten Worte des Herrn, was mit dem Volk Henochs geschehen sollte und was in dieser letzten Evangeliumszeit, der Fülle der Zeiten, geschehen wird. Zitat: Und der Tag wird kommen, da die Erde ruhen wird. Aber vor jenem Tag werden sich die Himmel verfinstern und ein Schleier der Finsternis wird die Erde bedecken. Und die Himmel werden erzittern und ebenso die Erde. Und große Drangsale werden über die Menschenkinder kommen, aber mein Volk werde ich bewahren. Und Rechtschaffenheit werde ich aus dem Himmel herabsenden und Wahrheit werde ich aus der Erde hervorgehen lassen, um Zeugnis zu geben von meinem Einziggezeugten, seiner Auferstehung von den Toten, ja, und auch der Auferstehung aller Menschen. Und Rechtschaffenheit und Wahrheit werde ich über die Erde fegen lassen wie eine Flut, um meine Auserwählten von den vier Enden der Erde an eine Stätte zu sammeln, die ich bereiten werde. Eine heilige Stadt, damit mein Volk sich die Lenden gürte und ausschaue nach der Zeit meines Kommens. Denn dort wird meine Wohnstätte sein. Und sie wird Zion heißen, ein neues Jerusalem. Und der Herr sprach zu Henoch: Dann wirst du mit deiner ganzen Stadt ihnen dort begegnen. Und wir werden sie in unseren Schoß aufnehmen und sie werden uns sehen. Und wir werden ihnen um den Hals fallen und sie werden uns um den Hals fallen und wir werden einander küssen. Und dort wird meine Wohnstätte sein und es wird Zion sein, das aus allen Schöpfungen hervorgehen wird, die ich gemacht habe. Und über den Zeitraum von 1000 Jahren hinweg wird die Erde ruhen. Ende des Zitats. Sie Schwestern, ihre Töchter, ihre Enkeltöchter und die Frauen, die von ihnen gefördert wurden, werden beim Aufbau jener Gesellschaft von Menschen, die sich dem Erretter zugesellen und herrlichen Umgang mit ihm haben werden, eine Schlüsselrolle spielen. Sie werden eine entscheidende Triebkraft bei der Sammlung Israels sein und beim Aufbau eines Zionsvolks, das in Frieden im neuen Jerusalem leben wird. Der Herr hat ihnen durch seinen Propheten etwas verheißen. In den Anfangstagen der Frauenhilfsvereinigung hat der Prophet Joseph Smith den Schwestern gesagt, Zitat: Wenn ihr so lebt, wie es euer verbürgtes Recht ist, wird nichts die Engel daran hindern können, sich zu euch zu gesellen. Zitat Ende. Dieses wunderbare Potenzial ist in ihnen angelegt und sie werden darauf vorbereitet. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, Zitat: Schwestern, Sie nehmen im Plan unseres Vaters für das ewige Glücklichsein und Wohlergehen seiner Kinder nicht den zweiten Platz ein. Sie spielen in diesem Plan eine absolut wesentliche Rolle. Ohne Sie könnte der Plan nicht funktionieren. Ohne Sie wäre das ganze Programm zum Scheitern verurteilt. Jede von Ihnen ist eine Tochter Gottes, ausgestattet mit einem göttlichen Erbe. Ende des Zitats. Unser heutiger Prophet, Präsident Russell M. Nelson, hat Ihre Rolle bei der Vorbereitung auf das Kommen des Erretters wie folgt beschrieben. Zitat: Unermesslich ist der Einfluss der Frauen, nicht nur auf ihre Familie, sondern auch auf die Kirche des Herrn. Und zwar als Ehefrau, Mutter und Großmutter, als Schwester und Tante, als Lehrerin und Führungskraft und vor allem als Vorbild. Und weil sie sich so unerschütterlich für den Glauben einsetzen. Das trifft natürlich auf jede Evangeliumszeit seit den Tagen Adams und Evas zu. Doch die Frauen dieser Evangeliumszeit unterscheiden sich von denen aller anderen Zeiten, weil sich auch diese Evangeliumszeit von allen anderen grundlegend unterscheidet. Diese Unterschiedlichkeit bedingt sowohl Rechte als auch Pflichten. Zitat Ende. Diese Evangeliumszeit unterscheidet sich dadurch, dass wir unter der Führung des Herrn darauf vorbereitet werden, wie die Stadt Henochs zu sein. Er hat durch seine Apostel und Propheten beschrieben, was zu dieser Umwandlung in ein Zionsvolk gehören wird. Elder Bruce R. McConkie hat gesagt, Zitat, die Zeit Henochs war eine Zeit voller Schlechtigkeit und Bösem, eine Zeit voller Finsternis und Auflehnung, eine Zeit voller Krieg und Verwüstung, eine Zeit, die dazu führte, dass die Erde durch Wasser reingemacht wurde. Henoch jedoch war treu. Er sah den Herrn und redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht, so wie ein Mensch mit dem anderen redet. Der Herr sandte ihn, um die Welt zur Umkehr zu rufen, und beauftragte ihn im Namen des Vaters und des Sohnes, der voller Gnade und Wahrheit ist, und des Heiligen Geistes, der Zeugnis gibt vom Vater und vom Sohn, zu taufen. Henoch ging Bündnisse ein und scharte eine Gemeinschaft wahrer Gläubiger um sich, die allesamt so treu wurden, dass der Herr kam und bei seinem Volk wohnte. Und es lebte in Rechtschaffenheit und wurde aus der Höhe gesegnet. Und der Herr nannte sein Volk Zion, weil es eines Herzens und eines Sinnes war und in Rechtschaffenheit lebte. Und es gab keine Armen unter ihm. In der Schrift heißt es, nachdem der Herr sein Volk Zion genannt hatte, baute Henoch eine Stadt, die man die Stadt der Heiligkeit nannte, nämlich Zion. Und Zion wurde in den Himmel aufgenommen, wo Gott es in seinen eigenen Schoß aufnahm, und von daher kam die Rede auf, Zion ist geflohen. Dasselbe Zion, das in den Himmel aufgenommen wurde, wird zurückkehren, wenn der Herr Zion wiederbringt. Und seine Einwohner werden sich dem neuen Jerusalem hinzugesellen, das dann errichtet sein wird. Zitat Ende. Nun, wenn die Vergangenheit Geschichte ist, zu der Zeit, da der Erretter kommt, werden diejenigen Töchter, die sich ihren Bündnissen mit Gott tief und innig verschrieben haben, mehr als die Hälfte derjenigen ausmachen, die sich vorbereitet haben, ihn bei seiner Ankunft zu begrüßen. Doch ungeachtet der Zahlen wird ihr Beitrag beim Aufbau von Einigkeit unter dem Volk, das auf dieses Zion vorbereitet ist, weit mehr als die Hälfte ausmachen. Ich erzähle Ihnen auch, warum ich glaube, dass dem so sein wird. Im Buch Mormon gibt es einen Bericht über ein Zionsvolk. Wie Sie wissen, hatte sich der auferstandene Erretter diesem Volk zuvor zugewandt und es unterwiesen und gesegnet. Zitat, wegen der Gottesliebe, die dem Volk im Herzen wohnte, gab es im Land keinen Streit. Zitat Ende. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Töchter des Vaters im Himmel die Gabe haben, Streit zu schlichten und Rechtschaffenheit zu fördern. Und zwar durch ihre Gottesliebe und durch die Gottesliebe, die sie in denjenigen erwecken, um die sie sich kümmern. Ich habe das in meiner Jugend, in unserem winzigen Zweig erlebt, der in meinem Elternhaus zusammenkam. Mein Bruder und ich waren die einzigen Träger des aaronischen Priestertums und mein Vater der einzige Träger des melchisedekischen Priestertums. Die Zweig-FAV-Leiterin war eine Bekehrte, deren Mann über ihre Mitarbeit in der Kirche nicht glücklich war. Die Mitglieder waren allesamt ältere Schwestern, die zu Hause keinen Priestertumsträger hatten. Ich sah, wie meine Mutter und diese Schwestern einander unermüdlich mit Liebe, Zuspruch und Anteilnahme unterstützten. Heute ist mir klar, dass ich einen flüchtigen Eindruck von Zion erhaschen durfte. Meine Lehrjahre über den Einfluss glaubenstreuer Frauen setzten sich dann in einem kleinen Zweig der Kirche in Albuquerque in New Mexico fort. Ich sah, wie die Frau des Zweigpräsidenten, die Frau des Distriktspräsidenten und die FAV-Leiterin herzerfrischend auf jeden Neuankömmling und Bekehrten zugingen. An dem Sonntag, als ich Albuquerque verließ, nachdem ich 2 Jahre lang den Einfluss der Schwestern verfolgt hatte, wurde dort der erste Pfahl gegründet. Mittlerweile hat der Herr dort einen Tempel entstehen lassen. Anschließend zog ich nach Boston, wo ich einer Distriktspräsidentschaft angehörte, die über mehrere auf 2 Bundesstaaten verteilte kleine Zweige präsidierte. Mehr als einmal wurden dort Streitigkeiten durch liebevolle und vergebungsbereite Schwestern ausgeräumt, die so manches Herz erweichen halfen. An dem Sonntag, als ich Boston verließ, gründete ein Mitglied der ersten Präsidentschaft den ersten Pfahl in Massachusetts. Heute gibt es in Boston einen Tempel nahe der damaligen Wohnung des Distriktspräsidenten. Bei ihm hatte der Einfluss seiner glaubenstreuen und liebevollen Frau dazu geführt, dass er in der Kirche aktiv wurde und später als Pfarrpräsident und dann als Missionspräsident berufen wurde. Schwestern, Sie wurden damit gesegnet, Töchter Gottes mit besonderen Gaben zu sein. Sie haben ins Erdenleben die geistige Fähigkeit mitgebracht, andere zu fördern und emporzuheben, hinauf zu der Liebe und Reinheit, die sie bereit macht, gemeinsam in einer Zionsgemeinschaft zu leben. Es ist kein Zufall, dass die Frauenhilfsvereinigung, die erste eigens für die Töchter des Vaters im Himmel gegründete Organisation der Kirche, als Wahlspruch die Liebe hört niemals auf hat. Nächstenliebe ist die reine Christusliebe. Es ist der Glaube an Christus und sämtliche Auswirkungen seines unbegrenzten Sühnopfers, was Sie und die Menschen, an denen Ihnen etwas liegt und derer Sie sich annehmen, für die Himmelsgabe bereit machen wird, in der lang ersehnten und verheißenen Zionsgesellschaft zu leben. Dort werden Sie Schwestern in Zion sein, geliebt vom Herrn und geliebt von allen, denen Sie Gutes getan haben. Ich bezeuge, dass Sie Bürgerinnen im Reich des Herrn auf Erden sind. Sie sind Töchter eines liebevollen Vaters im Himmel, der Sie mit einzigartigen Gaben auf die Erde gesandt hat, die zum Segen anderer einzusetzen. Sie versprochen haben. Ich verheiße Ihnen, dass der Herr Sie durch den Heiligen Geist an der Hand führen wird. Er wird vor Ihrem Angesicht einhergehen, während Sie ihm helfen, sein Volk darauf vorzubereiten, sein verheißenes Zion zu werden. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
In den letzten Tagen seines irdischen Lebens sprach Jesus Christus zu seinen Aposteln über die Verfolgung und Bedrängnisse, die sie erleiden würden. Schließlich sicherte er ihnen zu: In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Das ist die Botschaft des Erretters an alle Kinder des Vaters im Himmel. Das ist für jeden von uns in diesem Erdleben die frohe Botschaft schlechthin. Habt Mut, war auch in der Welt, in der der auferstandene Christus seinen Apostel sandte, ein dringend benötigter Zuspruch. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben, schrieb der Apostel Paulus später an die Korinther, und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Zweitausend Jahre später werden wir ebenso von allen Seiten in die Enge getrieben. Und auch wir brauchen dieselbe Botschaft, nämlich nicht zu verzweifeln, sondern Mut zu haben. Der Herr liebt seine kostbaren Töchter ganz besonders und sorgt sich um sie. Er kennt ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse und ihre Ängste. Der Herr ist allmächtig. Vertrauen Sie ihm. Dem Propheten Joseph Smith wurde gesagt, dass die Werke und die Pläne und die Absichten Gottes sich nicht vereiteln lassen. Auch lassen sie sich nicht zunichte machen. Seinen Kindern, die oft zu kämpfen haben, verspricht der Herr: Siehe, dies ist die Verheißung des Herrn an euch, o ihr meine Diener. Darum seid guten Mutes und fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch und werde euch beistehen. Und ihr sollt von mir, ja, Jesus Christus, Zeugnis geben, dass ich der Sohn des lebendigen Gottes bin. Der Herr steht uns zur Seite. Er hat gesagt: Was ich zu einem sage, das sage ich zu allen. Seid guten Mutes, kleine Kinder, denn ich bin mitten unter euch und ich habe euch nicht verlassen. Denn nach viel Drangsal kommen die Segnungen. Ich bezeuge, dass diese Verheißungen, die inmitten von Verfolgungen und Schicksalsschlägen gegeben wurden, auch heute für jede von Ihnen in ihren beunruhigenden Lebensumständen gelten. Diese Verheißungen sind kostbar, weil sie jeden von uns daran erinnern, guten Mutes zu sein und uns an der Fülle des Evangeliums zu freuen, während wir durch die Schwierigkeiten des Erdenlebens hindurch vorwärts streben. Drangsal und Schwierigkeiten sind die üblichen Erfahrungen des Erdenlebens. Gegensätze und Widrigkeiten sind ein unerlässlicher Bestandteil des göttlichen Planes, der uns helfen soll, zu wachsen. Wir können dabei jedoch getrost sein, dass Gott es auf ewige Sicht nicht zulassen wird, dass solche Widrigkeiten uns bezwingen. Mit seiner Hilfe und durch unsere Treue und Ausdauer werden wir siegreich sein. Wie das irdische Leben, zu dem sie gehört, ist alle Drangsal nur vorübergehend. Inmitten der Kontroversen, die einem schrecklichen Krieg vorausgingen, erinnerte der amerikanische Präsident Abraham Lincoln seine Zuhörer an die alte Weisheit. Auch dies wird vorübergehen. Wie Sie wissen, erleben wir solche irdischen Widrigkeiten, die es uns schwer machen, guten Mutes zu sein, zuweilen gemeinsam mit vielen anderen. So wie jetzt Millionen von Menschen, die mit den vielen verheerenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu kämpfen haben. Ebenso leiden Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten unter der derzeit herrschenden Feindseligkeit und Zwietracht, die wohl schon immer die Präsidentschaftswahlen begleitet hat, die aber dieses Mal heftiger ist als alles, woran sich viele der Älteren unter uns erinnern können. Zudem ficht jeder von uns seinen persönlichen Kampf mit einigen der vielen Widrigkeiten des Erdenlebens aus, beispielsweise Armut, Rassismus, Krankheit, Arbeitsplatzverlust, Enttäuschung, vom Weg abgekommene Kinder, eine schlechte Ehe oder überhaupt keine Ehe und die Folgen von Sünde, unserer eigenen oder der Sünden anderer. Doch inmitten all dessen wird uns vom Himmel der Rat gegeben, guten Mutes zu sein und in den Grundsätzen und Verheißungen des Evangeliums und den Früchten unserer Arbeit Freude zu finden. Dieser Rat ist nicht neu, weder für Propheten noch für uns alle. Das wissen wir aus den Erfahrungen derer, die uns vorausgegangen sind und den Worten des Herrn an sie. Denken Sie an die Lebensumstände des Propheten Joseph Smith. Betrachtet man sein Leben im Hinblick auf Widrigkeiten, bestand es aus Armut, Verfolgung, Enttäuschung, Kummer in der Familie und schließlich dem Märtyrertod. Während er im Gefängnis saß, litten seine Frau, seine Kinder und die anderen Heiligen schreckliche Not, als sie aus Missouri vertrieben wurden. Als Joseph um Hilfe flehte, erwiderte der Herr: Mein Sohn, Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern. Und dann, wenn du gut aushast, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Du wirst über alle deine Feinde triumphieren. Das war der persönliche, ewig gültige Rat, der dem Propheten Joseph half, sein angeborenes, fröhliches Gemüt und die Liebe und Loyalität der Mitglieder der Kirche zu bewahren. Eben diese Eigenschaften gaben auch den nach ihm folgenden Führern und Pionieren Kraft und können auch ihnen Kraft geben. Denken Sie an die Mitglieder in der Anfangszeit. Immer wieder wurden sie von Ort zu Ort gejagt. Und schließlich standen sie vor der Herausforderung, in einer Wüste eine neue Heimat und die Kirche aufzubauen. 2 Jahre nachdem die erste Pioniergruppe im Tal des Großen Salzsees angekommen war, mussten die Pioniere in dieser widrigen Gegend immer noch ständig ums Überleben kämpfen. Die meisten Mitglieder waren noch auf dem Weg über die Prärie oder mühten sich ab, die dafür erforderlichen Mittel aufzubringen. Und doch waren die Führer und die Mitglieder immer noch voller Hoffnung und guten Mutes. Bei der Generalkonferenz im Oktober 1849 waren sie noch gar nicht richtig angekommen. Da wurde bereits eine neue Welle von Missionaren nach Skandinavien, Frankreich, Deutschland, Italien und in den Südpazifik ausgesandt. In einer Zeit, die man als Tiefpunkt hätte bezeichnen können, schwangen sich die Pioniere zu neuen Höhen auf. Und nur 3 Jahre später wurden weitere 98 Missionare dazu berufen, das zerstreute Israel zu sammeln. Einer der damaligen Führer der Kirche erklärte: Diese Missionen würden im Allgemeinen nicht sehr lange dauern. Wahrscheinlich wird ein Mann nicht mehr als 3 bis 7 Jahre von seiner Familie fort sein. Schwestern, die erste Präsidentschaft macht sich viele Gedanken über ihre Herausforderungen. Wir haben sie lieb und beten für sie. Zugleich danken wir oft dafür, dass unsere zeitlichen Probleme, abgesehen von Erdbeben, Flächenbränden, Überschwemmungen und Wirbelstürmen, meist weniger schlimm sind als das, was die Pioniere damals erleben mussten. Inmitten von Bedrängnissen sichert Gott uns stets zu: Seid guten Mutes, denn ich werde euch weiterführen. Das Reich ist euer und seine Segnungen sind euer und die Reichtümer der Ewigkeit sind euer. Wie kann sich das erfüllen? Wie hat es sich für die Pioniere erfüllt? Wie erfüllt es sich für die Frauen Gottes heute? Wenn wir der prophetischen Führung folgen, werden die Pforten der Hölle uns nicht überwältigen, verkündet der Herr im April 1830 durch Offenbarung. Ja, sagte er, Gott, der Herr, wird die Mächte der Finsternis vor euch zerstreuen und die Himmel zu eurem Guten und um der Herrlichkeit seines Namens willen erbeben lassen. Fürchtet euch nicht, kleine Herde, tut Gutes. Lasst Erde und Hölle sich gegen euch verbinden, denn wenn ihr auf meinem Felsen gebaut seid, können sie euch nicht überwältigen. Mit solchen Verheißungen des Herrn heben wir unser Herz empor und freuen uns und gehen mit fröhlichem Herzen und Angesicht auf dem Weg der Bündnisse weiter vorwärts. Die meisten von uns stehen nicht vor Entscheidungen von ungeheurer Tragweite, wie etwa unsere Heimat zu verlassen, um ein unbekanntes Land zu besiedeln. Die meisten unserer Entscheidungen betreffen alltägliche Abläufe, doch der Herr hat uns aufgefordert, werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk. Und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. In der Lehre des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi liegt unbegrenzte Macht. Unser unerschütterlicher Glaube an diese Lehre lenkt unsere Schritte und schenkt uns Freude. Sie erleuchtet uns den Verstand und lässt uns mit Stärke und Vertrauen handeln. Solche Führung und Erleuchtung und Kraft sind verheißene Gaben, die wir von unserem Vater im Himmel erhalten. Wenn wir diese Lehre einschließlich der göttlichen Gabe der Umkehr verstehen und unser Leben daran ausrichten, können wir guten Mutes auf dem Weg weitergehen, der zu unserer ewigen Bestimmung führt, wieder mit unseren liebevollen Eltern im Himmel vereint zu sein und erhöht zu werden. Vielleicht stehen Sie vor überwältigenden Schwierigkeiten, sagte Elder Richard G. Scott. Manchmal sind sie so geballt, so unerbittlich, dass sie meinen, sie könnten sie unmöglich in den Griff bekommen. Stellen Sie sich der Welt nicht ganz allein. Mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn. Bau nicht auf eigene Klugheit. Es war so vorgesehen, dass das Leben schwierig ist. Nicht, damit sie scheitern, sondern damit sie durch Überwinden den Sieg davontragen. All das ist Teil des Planes, den Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus aufgestellt haben. Für sie lege ich Zeugnis ab und bete, dass wir alle weiter beharrlich auf unser himmlisches Ziel zustreben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Including the divine gift of repentance, we can be of good cheer as we keep ourselves on the path toward our eternal destiny, reunion and exaltation with our loving heavenly parents. Quote, you may be facing overwhelming challenges, Elder Richard G. Scott taught. Quote, sometimes they are so concentrated, so unrelenting that you may feel they are beyond your capacity to control. Don't face the world alone. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. It was intended that life be a challenge, not so that you would fail, but that you might succeed through overcoming, end of quote. It is all part of the plan of God the Father and His Son, Jesus Christ, of which I testify, as I pray that we will all persist to our heavenly destination. In the name of Jesus Christ, amen.
Dear sisters, we express our sincere appreciation.
Wir möchten einer jeden von Ihnen aufrichtig dafür danken, dass Sie diesen Abend mit uns verbracht haben. Wir danken den verschiedenen Chören und den weiteren Mitwirkenden und bedanken uns auch bei allen, die in irgendeiner Weise bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Bevor wir von unserem geschätzten Propheten, Präsident Russell M. Nelson, hören, singt der Chor das Lied »Ich weiß, dass Gott Vater mich liebt«. Nach den Worten von Präsident Nelson schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Mehr Heiligkeit gib mir«. Nummer 79 im Gesangbuch. Bitte stimmen Sie bei der dritten Strophe mit ein. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Catherine Reynolds vom Hauptausschuss der Frauenhilfsvereinigung.
Das war wunderbar. Was für ein unvergesslicher Abend. Meine lieben Schwestern, es ist eine Ehre, bei Ihnen zu sein. In den vergangenen Monaten habe ich oft an Sie gedacht. Sie sind über 8 Millionen Schwestern. Sie verfügen nicht nur über die Anzahl, sondern auch über die geistige Kraft, die Welt zu verändern. Ich habe beobachtet, wie Sie genau das während dieser Pandemie getan haben. Einige von Ihnen mussten sich plötzlich auf die Suche nach knappen Vorräten oder einer neuen Arbeitsstelle machen. Viele haben Kinder unterrichtet und nach den Nachbarn geschaut. Einige haben Missionare früher als erwartet zu Hause willkommen geheißen, während andere ihr Zuhause in eine Missionarsschule verwandelt haben. Sie haben Technik verwendet, um mit Angehörigen und Freunden verbunden zu bleiben, sich derer anzunehmen, die sich isoliert fühlen, und sich gemeinsam mit anderen dem Studium von Komm und Folge mir nach zu widmen. Sie haben neue Möglichkeiten gefunden, den Sabbat zu einer Wonne zu machen, und sie haben Schutzmasken hergestellt. Millionen davon. Mein Herz ist voller Mitgefühl und Liebe für die vielen Frauen in aller Welt, deren Angehörige verstorben sind. Wir weinen mit ihnen und wir beten für sie. Wir loben alle und beten für alle, die unermüdlich daran arbeiten, die Gesundheit anderer zu schützen. Auch ihr jungen Damen seid bemerkenswert. Die sozialen Medien sind zwar mit hitzigen Kommentaren überflutet worden, aber viele von euch haben Wege gefunden, anderen Mut zu machen und das Licht unseres Heilands zu verbreiten. Schwestern, Sie alle sind und waren wirklich heldenhaft. Ich staune über Ihre Kraft und Ihren Glauben. Sie haben gezeigt, dass Sie in schwierigen Situationen tapfer weitermachen. Ich habe Sie lieb und ich versichere Ihnen, dass der Herr Sie liebt und das großartige Werk sieht, das Sie verrichten. Vielen Dank. Wieder einmal haben Sie bewiesen, dass Sie buchstäblich die Hoffnung Israels sind. Sie verkörpern die Hoffnung, die Präsident Gordon B. Hinckley für Sie hatte, als er vor 25 Jahren in der Allgemeinen FAV-Versammlung im September 1995 die Proklamation zur Familie vorstellte. Es ist bedeutsam, dass er sich entschloss, diese wichtige Proklamation den Schwestern in der Kirche vorzustellen. Damit unterstrich Präsident Hinckley den unersetzlichen Einfluss der Frauen im Plan des Herrn. Nun, ich möchte sehr gern wissen, was Sie dieses Jahr gelernt haben. Sind Sie dem Herrn näher gekommen? Oder fühlen Sie sich weiter von ihm entfernt? Und wie sehen Sie angesichts aktueller Ereignisse die Zukunft? Ja, der Herr hat mit ernüchternden Worten über unsere Zeit gesprochen. Er warnte davor, dass den Menschen das Herz aussetzen werde und dass selbst die Auserwählten Gefahr laufen, getäuscht zu werden. Er sagte dem Propheten Joseph Smith, dass der Frieden von der Erde genommen und das Unheil über die Menschheit hereinbrechen werde. Dennoch hat der Herr auch eine Vision davon gegeben, wie bemerkenswert diese Evangeliumszeit ist. Er inspirierte den Propheten Joseph Smith zu verkünden, das Werk in diesen letzten Tagen ist ein Werk von gewaltigen Ausmaßen. Seine Herrlichkeit ist unbeschreiblich und nichts kann erhabener sein. Ende des Zitats. Nun, Erhabenheit mag vielleicht nicht das Wort sein, womit man die letzten Monate beschreiben würde. Wie also sollen wir mit den ernüchternden Prophezeiungen und den herrlichen Ankündigungen über unsere Zeit umgehen? Der Herr hat es uns mit der schlichten, aber beeindruckenden Zusicherung erklärt, wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten. Was für eine Verheißung! Es ist eine Verheißung, die buchstäblich verändern kann, wie wir unsere Zukunft sehen. Vor kurzem sagte eine Frau, die ein festes Zeugnis hat, dass ihr die Pandemie und noch dazu ein Erdbeben im Salzseetal bewusst gemacht haben, dass sie doch nicht so gut vorbereitet ist, wie sie dachte. Als ich fragte, ob sie sich auf ihren Lebensmittelvorrat oder ihr Zeugnis bezog, lächelte sie und sagte, ja. Wenn Vorbereitung der Schlüssel dazu ist, diese Evangeliumszeit und die Zukunft voll Glauben anzunehmen, wie können wir uns dann am besten vorbereiten? Seit Jahrzehnten haben die Propheten des Herrn uns aufgefordert, Lebensmittel und Wasser zu lagern und finanzielle Reserven für Notzeiten zurückzulegen. Die derzeitige Pandemie hat die Weisheit dieses Rates untermauert. Ich fordere Sie eindringlich auf, Schritte zu unternehmen, um zeitlich vorbereitet zu sein. Aber noch mehr liegt mir an Ihrer geistigen und seelischen Vorbereitung. In diesem Zusammenhang können wir viel von Hauptmann Moroni lernen. Als Heerführer der Nephiten stand er Feinden gegenüber, die stärker, zahlenmäßig überlegen und äußerst hinterhältig waren. Deshalb bereitete Moroni sein Volk auf dreierlei wichtige Weise vor. Erstens half er ihm, Gebiete zu schaffen, wo es sicher sein würde. Er nannte sie Orte der Sicherheit. Zweitens bereitete er den Sinn seines Volkes vor, dem Herrn treu zu sein. Und drittens hörte er nie auf, sein Volk körperlich oder geistig vorzubereiten. Betrachten wir einmal diese drei Grundsätze. Grundsatz Nummer 1. Schaffen Sie einen Ort der Sicherheit. Moroni befestigte jede nephitische Stadt mit Wällen, Festungen und Mauern. Als die Lamaniten gegen sie heraufkamen, waren sie überaus erstaunt, weil die Nephiten bei der Vorbereitung ihrer Orte der Sicherheit so weise gewesen waren. Ebenso müssen wir, wenn das Chaos um uns herum tobt, Orte schaffen, wo wir in Sicherheit sind. Sowohl körperlich als auch geistig. Wenn Ihr Zuhause zu einem privaten Zufluchtsort des Glaubens wird, wo der Heilige Geist wohnt, bildet Ihr Zuhause die erste Verteidigungslinie. Ebenso sind die Pfähle Zions eine Zuflucht vor dem Sturm, weil sie von denjenigen geführt werden, die die Schlüssel des Priestertums innehaben und die Vollmacht des Priestertums ausüben. Wenn Sie weiterhin dem Rat derer folgen, die der Herr bevollmächtigt hat, sie zu führen, werden Sie sich sicherer fühlen. Der Tempel, das Haus des Herrn, ist wie kein anderer ein Ort der Sicherheit. Dort werden Sie, Schwestern, durch die heiligen Priestertumsbündnisse, die Sie schließen, mit der Macht des Priestertums ausgerüstet. Dort wird Ihre Familie für die Ewigkeit gesiegelt. Selbst in diesem Jahr, da der Zugang zu unseren Tempeln sehr beschränkt war, haben Sie Kraft Ihres Endowments beständig Zugang zur Macht Gottes, weil Sie Ihre Bündnisse mit ihm treu einhalten. Einfach gesagt, ein Ort der Sicherheit ist überall dort, wo man die Gegenwart des Heiligen Geistes spüren und vom Herrn geführt werden kann. Wenn der Heilige Geist bei Ihnen ist, können Sie die Wahrheit lehren, selbst wenn sie den vorherrschenden Meinungen zuwiderläuft. Und Sie können in einer Umgebung, die Offenbarung fördert, über aufrichtige Fragen zum Evangelium nachdenken. Ich bitte Sie, meine lieben Schwestern, ein Zuhause zu schaffen, das ein Ort der Sicherheit ist. Und ich bitte Sie erneut, Ihr Verständnis von der Macht des Priestertums und von den Bündnissen und Segnungen des Tempels zu vertiefen. Einen Ort der Sicherheit zu haben, an den Sie sich zurückziehen können, hilft Ihnen, voll Glauben die Zukunft anzunehmen. Grundsatz Nummer 2. Bereiten Sie Ihren Sinn vor, Gott treu zu sein. Wir arbeiten an dem großen Projekt, die Lebensdauer und mögliche Auslastung des Salt Lake Tempels zu erweitern. Manche haben die Notwendigkeit solch außergewöhnlicher Maßnahmen bezweifelt. Als es im Salzseetal Anfang des Jahres jedoch ein Erdbeben der Stärke 5,7 gab, bebte dieser ehrwürdige Tempel so sehr, dass sogar die Posaune der Statue des Engels Moroni herunterfiel. So wie das physische Fundament des Salt Lake Tempels stark genug sein muss, Naturkatastrophen standzuhalten, muss auch unsere geistige Grundlage stabil sein. Wenn dann, bildlich gesprochen, ein Erdbeben unser Leben erschüttert, können wir wegen unseres Glaubens standhaft und unverrückbar dastehen. Der Herr hat uns erklärt, wie wir unseren Glauben vergrößern können, nämlich indem wir dazulernen, ja, durch Studium und auch durch Glauben. Wir stärken unseren Glauben an Jesus Christus, wenn wir uns bemühen, seine Gebote zu halten und immer an ihn zu denken. Außerdem wächst unser Glaube jedes Mal, wenn wir Glauben an Christus ausüben. Das ist es, was durch Glauben lernen bedeutet. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir den Glauben haben, Gottes Gesetze zu befolgen, selbst wenn populäre Ansichten dies belächeln, Oder jedes Mal, wenn wir einer Vergnügung oder einer Weltanschauung widerstehen, die das Brechen von Bündnissen verherrlicht, üben wir unseren Glauben aus, was diesen wiederum vergrößert. Darüber hinaus gibt es kaum etwas, was den Glauben mehr festigt, als sich regelmäßig ins Buch Mormon zu vertiefen. Kein anderes Buch gibt so machtvoll und klar Zeugnis für Jesus Christus. Die Propheten darin sahen, vom Herrn inspiriert, unsere Zeit und wählten die Lehren und die Wahrheiten aus, die uns am meisten helfen würden. Das Buch Mormon ist unser Überlebensratgeber für die letzten Tage. Natürlich sind wir dann am sichersten, wenn wir uns unter das Joch des Vaters im Himmel und Jesu Christi begeben. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben voller Angst. Ein Leben mit Gott ist ein Leben voller Frieden. Das liegt daran, dass den Glaubenstreuen geistige Segnungen zuteil werden. Persönliche Offenbarung zu empfangen, ist eine der größten dieser Segnungen. Der Herr hat verheißen, dass wir, wenn wir darum bitten, Offenbarung um Offenbarung empfangen. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie Ihre Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, erweitern, wird der Herr Sie mit vermehrter Führung für Ihr Leben und mit unermesslichen Gaben des Geistes segnen. Grundsatz Nummer 3. Hören Sie nie auf, sich vorzubereiten. Auch als alles gut lief, bereitete Hauptmann Moroni sein Volk weiterhin vor. Er hörte nie auf. Er wurde nie selbstgefällig. Der Widersacher hört nie auf, anzugreifen. Wir dürfen also auch niemals aufhören, uns vorzubereiten. Je eigenständiger wir sind, zeitlich, seelisch und geistig, desto eher sind wir bereit, die unerbittlichen Angriffe des Satans zu vereiteln. Liebe Schwestern, Sie sind bereits geübt darin, für sich selbst und Ihre Lieben Orte der Sicherheit zu schaffen. Auch hat Gott Sie mit dem Endowment ausgerüstet, das Sie dazu befähigt, auf überzeugende Weise den Glauben anderer Menschen aufzubauen. Und Sie hören niemals auf. Dies haben Sie auch dieses Jahr wieder unter Beweis gestellt. Bitte machen Sie weiter. Ihre Wachsamkeit dabei, Ihr Zuhause zu schützen und Ihren Lieben Glauben ins Herz zu pflanzen, wird auch künftigen Generationen zugutekommen. Meine lieben Schwestern, wir haben so viel, worauf wir uns freuen können. Der Herr hat Sie jetzt hierher gestellt, weil er wusste, dass Sie die Fähigkeit haben, die komplexen Probleme im letzten Abschnitt dieser letzten Tage zu bewältigen. Er wusste, dass Sie die Erhabenheit seines Werkes begreifen und darauf bedacht sein würden, es zustande zu bringen. Ich sage nicht, dass die vor uns liegenden Tage leicht sein werden. Aber ich verheiße Ihnen, dass die Zukunft für diejenigen, die vorbereitet sind und sich weiterhin darauf vorbereiten, ein Werkzeug in den Händen des Herrn zu sein, herrlich sein wird. Meine lieben Schwestern, lassen Sie uns die gegenwärtige Zeit nicht nur ertragen. Nehmen wir die Zukunft voll Glauben an. Turbulente Zeiten bieten uns die Gelegenheit, geistig enorm zu wachsen. In diesen Zeiten kann unser Einfluss weitaus mehr bewirken als in ruhigeren Zeiten. Ich verheiße Ihnen, wenn wir Orte der Sicherheit schaffen, unseren Sinn vorbereiten, Gott treu zu sein und nie aufhören, uns vorzubereiten, wird Gott uns segnen. Er wird uns befreien, ja, so dass er unserer Seele Frieden zuspricht und uns großen Glauben gewährt und uns dazu bringt, dass wir die Hoffnung auf unsere Befreiung in ihn setzen. Wenn Sie sich darauf vorbereiten, die Zukunft voll Glauben anzunehmen, werden Ihnen diese Verheißungen zuteil. Das bezeuge ich. Ich habe Sie lieb und habe vollstes Vertrauen in Sie.
Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir kommen hier auf aller Welt, aus der ganzen Welt zusammen als Schwestern und wir danken dir für diese wundervolle Zeit, die wir gemeinsam hatten. Wir danken dir für deinen Sohn, dass wir dazugelernt haben und den Heiligen Geist verspüren konnten, dass er unser Herz berührt hat. Wir danken dir für diejenigen, die du berufen hast, uns zu führen. Wir danken dir für Offenbarung und wir wissen, dass wir wirklich gesegnet sind, weil wir lebende Propheten haben. Wir danken dir für den Propheten Präsident Nelson. Wir freuen uns, dass wir ihn bestätigen konnten. Bitte segne ihn ganz besonders in seiner heiligen Aufgabe. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wir deine Töchter sind und dass wir so viel Kraft in uns haben. Bitte hilf uns, dass wir zu dir kommen, dass wir unsere Last vor dich legen können und dass seine Liebe letztlich alles überwältigen kann, was uns belastet und dass wir Trost finden können. Wir danken dir für den Tempel als Zufluchtsort und bitte hilf uns, dass wir den Tempel in unser Zuhause bringen, dass wir immer würdig sind, den Tempel zu besuchen, besonders wenn er dann auch wieder geöffnet haben wird. Wir danken dir nochmals für die heutige Versammlung, für diese großartige Einigkeit, die wir spüren konnten, für das Geschenk der Liebe, der Nächstenliebe, für deine liebevolle Fürsorge. Und wir danken dir all dies in Demut im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast
of the Women's Session. Dies war eine Übertragung der Schwesternversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche gesprochen. Die Musik in dieser Versammlung kam von verschiedenen Chören aus früheren Schwesternversammlungen. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.